Entsteht durch die Globalisierung ein universelles Liebeskonzept? Was bedeutet die Keuschheit der Jugend für die Menschheit? Werden wir in der postheroischen Gesellschaft noch Sex haben?
Futurum Exactum, die Denkwerkstatt im Taschenformat.
Dieser Podcast ist für alle, die sich mit einfachen Antworten nicht zufrieden geben. Hier wird in aller Ruhe nachgedacht, mit geistiger Sorgfaltspflicht. Mein Name ist Judith Belfki. Ich bin Journalistin und Philosophin und die Reiseleiterin dieser Vor- und Nachdenkwerkstatt. Gemeinsam mit kritischen ZeitgenossInnen und ihren ganz unterschiedlichen Zugängen entdecken wir neue Blickwinkel und dringen zur Essenz von Debatten vor. Manchmal so weit, bis es unangenehm wird. Willkommen bei Futurum Exactum. Willkommen zur 12. und damit finalen Nachdenketappe zur Liebe von morgen. Wie werden heute junge Menschen morgen ihre Liebe gestalten? Und wie wird die zunehmende Diversität und Pluralität die Liebe prägen und verändern? In dieser Folge wollen wir uns ganz und gar der Zukunft widmen. Dafür haben wir zum Abschluss dieser Denkreise noch zwei Themen mit im Gepäck. Liebe als Bindeglied zwischen den Kulturen und der Blick in markante Liebestendenzen einer ganz jungen Generation. Unsere Gesellschaften werden nicht nur digitaler, sondern auch immer globaler und damit multikultureller. Ehen zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft nehmen zu. Wie das die Liebe von morgen verändern wird? Ich möchte genauer verstehen, was mit Liebe in Gesellschaften passiert, die internationaler werden, und besuche den Soziologen Kenan Güngör in seinem Büro im Museumsquartier in Wien. Kenan Güngör ist als Migrationsforscher immer wieder in den heimischen Medien präsent. Wird mit der Gesellschaft auch die Liebe internationaler und vielfältiger?
Ja, es gibt eigentlich so zwei große Trends. Es gibt in dieser Migrationsgesellschaft, wie wir leben, Teile, die, wo wir merken, da sind als interethnische Ehen zum Beispiel viel häufiger, binationale Ehen, sagt man dazu. Und dann gibt es Gruppen, bei denen das vergleichsweise, die noch sehr stark unter sich heiraten. Das heißt, das hat mit den familiären Kontexten, mit der Sozialisation zu tun. Nicht alle Gruppen sind in gleichem Maße offen oder geschlossen. Deswegen müsste man das anschauen. Also wir beobachten zum Beispiel, dass Menschen aus Osteuropa, Westeuropa, Mitteleuropa, da es viel stärker zu binationalen Ehen kommen kann. Während wir aus Ländern, wo es eher viel stärker aus dem Orient, dort sind es meistens noch sehr stark Ehen untereinander.
Also auch hier wieder eine Erweiterung der Möglichkeiten, ein Ausdifferenzieren. Migration führt also gleichzeitig dazu, dass sich Gesellschaften öffnen und Menschen binationale Ehen eingehen und sich andererseits immer stärker abgeschottete Inselmilieus bilden, in denen Menschen nur innerhalb ihrer Herkunftskultur heiraten. Woran liegt das?
Also ich glaube, eines der wesentlichsten Gründe grundsätzlich bei binationalen Ehen ist das Thema, wenn sie individualisiert sind, wenn sie eine individuelle Lebensperspektive haben, also in einer Gesellschaftsfiguration sind, die einen hohen Individualisierungsgrad ist, damit steigt auch die Möglichkeit freier Partnerwahlen. Und auch wenn sie frei ist, dann geht es nur um ihre Liebesbeziehung zu der anderen Person. Wenn sie aus Gesellschaften kommen, wo familiäre Verhältnisse ein höheres Gewicht haben, denken sie noch einen Faktor mit, zu sagen, ich spreche mit ihr in einer anderen Sprache, aber wird sie meine Familie verstehen? Werde ich seine Familie verstehen? Und da kommen einfach solche sozialen Aspekte viel stärker ein, spielen dort eine Rolle.
Dann geht es also vor allem um den Grad der Individualisierung. Kommen Menschen aus eher konservativen oder ländlichen Milieus nach Österreich, in denen kollektive Parameter wie Familie und Religion eine große Rolle spielen, dann sind sie offenbar weniger bereit, einen Partner, eine Partnerin aus einem anderen Kulturkreis zu wählen. Was hat sich da in den vergangenen Jahren verändert in Österreich? Ist Pluralität hier nicht langsam selbstverständlich?
Wir haben eine Tendenz der Superdiversität. Und die wird dazu führen, also wenn wir jetzt in die Klassenzimmer reinschauen, dann merken wir, früher hatten sie zum Beispiel die österreichischen Kids, ich rede jetzt vielleicht von Wien stärker, wir hatten die österreichischen Kids, dann hatten wir eine sehr große Gruppe von Schülern aus dem Balkan und dann waren es sehr oft Türkeistämmige. Das waren so diese drei großen Gruppen. Heute finden sie das gar nicht mehr. Wenn sie heute in die Klassen gehen, merken sie, dass Menschen aus Polen, aus Rumänien, aus Bulgarien, aus also vielen osteuropäischen Ländern, dann aber auch natürlich über die Türkei hinaus, also von aus eben Syrien sehr viel, Afghanistan. Und dort findet auch eine Pluralisierung statt. Und das führt dazu, dass diese Normalität dieser Pluralität wirklich in 10 Jahren noch eine ganz andere sein wird, wenn sie die Erwachsenen dieser Gesellschaft sind, die Mitte dieser Gesellschaft bilden werden.
Es bleibt spannend, wie diese hyperdiverse Gesellschaft Beziehungen gestalten wird. Wird Diversität zum Selbstverständnis und wird Liebe als Brücke zwischen den Kulturen fungieren, als sozialer Kitt, der alle in einem neuen Schmelztiegel vereint? Oder werden sich die Gräben vertiefen und sich Blöcke aus Parallelgesellschaften bilden? Die Liebe wird in jedem Fall der Schlüssel sein, zur Offenheit oder zur Abschottung.
Das Liebesalphabet von Philia und Eros, Ludus und Xenia.
Teil 10. Xenia. Xenia ist weniger ein intimes als ein gesellschaftliches Liebeskonzept. Es lässt sich am ehesten mit dem Begriff der Gastfreundschaft vergleichen und ist vielmehr ein moralisches Prinzip, das auf gegenseitigem Respekt und Vertrauen basiert. Es war im antiken Griechenland keine spezifische Liebesform, sondern ein allgemeines Konzept der Offenheit und des Schutzes für Fremde. Xenia umfasst die Pflichten von Gastgebern und Gästen, wie das Angebot von Unterkunft, Verpflegung und Schutz. Eine ordentliche Portion Xenia würde uns als gesellschaftliches Selbstverständnis aktuell nur guttun. Um Liebe in diesen aufgeladenen Zeiten überhaupt die Chance zu geben, die Brücke zwischen Kulturen zu schlagen. Denn dann könnte Liebe genau der Motor sein, der kollektive Veränderungen voranbringt.
Da bin ich mir nicht sicher. Es hat einfach mit dem Konzept der Liebe zu tun. Das ist, Niklas Luhmann hat mal darüber geschrieben, ein sehr wichtiger Soziologe. Und es gibt gute historische Studien, die zum Beispiel sagen, oder wenn Sie heute nach Japan gehen oder nach China gehen, die würden das europäische Konzept von Liebe überhaupt nicht verstehen. Weil sie zum Beispiel, also Liebe, wie wir es kennen, als eine romantische Vorstellung von zwei Menschen, die sich angezogen fühlen und dann in Wallungen geraten, das ist eigentlich eher ein Phänomen der Romantik, wie sie entstanden ist, historisch. Und weltweit würde man in vielen Ländern sagen, spinnst du? Wie kommst du darauf, dass eine Beziehung auf der Grundlage einer Liebe entstehen kann? Wir müssen noch so viel durch so viele dünn und dick und dünn. Wir werden mit so vielen Herausforderungen, Konfrontationen im Leben konfrontiert sein. Und da muss auch Verantwortung viel wichtiger sein als Liebe. Die Liebe kommt und die geht.
Das ist ein Aspekt, den wir nur kurz gestreift haben. Die historische Entwicklung vom rationalen ökonomischen Liebesbund zum Triumph der Liebesheirat ist ein europäischer Weg. Und er ist wie jede Kulturleistung keine lineare Entwicklung, steht nicht an der unangefochtenen Spitze von etwas. Auch wenn wir das aus europäischer Perspektive gerne glauben.
Wenn Sie gerade mit zum Beispiel mit Asiaten sehr stark, also von mit in Japan oder China sprechen, dort ist es ja auch sogar, dass so weit, also dass es in der Tradition so ist, dass sie sagen, eher aus der Verantwortung den Kindern gegenüber zu sagen, wie sie sind noch nicht reif genug, um so eine Entscheidung zu fällen, ist es unsere Entscheidung, übrigens nicht nur als Familie, sondern auch als Autoritäten auf die Jüngeren zu schauen, dass wir ihnen sozusagen sie nicht in ihrer Unerfahrenheit lassen, sondern wir erfahren müssen sagen, du passt mit dem zusammen. Dafür gibt es die arrangierten Ehen in Japan natürlich viel, viel mehr, weil sie dann sagen, es geht darum, dass man eine sowas wie eine Kernzelle der Solidargesellschaft und Gemeinschaft aufbaut, die durch alles durchgehen müssen. Und wir können das viel besser entscheiden, als wir irgendwelche pickeligen jungen Erwachsenen, die noch gar keine Lebenserfahrung haben. Und die verstehen das europäische Modell gar nicht. Und dann sagen sie auch, kein Wunder, dass es bei euch so viele Scheidungen gibt.
An sich ein vernünftiger und weitsichtiger Gedanke. Für unser hyperindividualisiertes Lebenskonzept dennoch völlig unvorstellbar. Das wird unsere Gesellschaft sicher maßgeblich verändern in naher Zukunft, dass immer mehr Menschen miteinander leben werden, die ganz unterschiedliche Liebeskonzepte mitbringen, in denen vielleicht Werte wie Tradition, Verantwortung und Verpflichtung eine größere Rolle spielen als das Gefühl, die pure Emotion. Ich muss bei diesen arrangierten Beziehungen an den Beginn dieser philosophischen Reise denken, als wir uns mit digitalen Beziehungsplattformen und Dating-Apps beschäftigt haben. Hier ist es zwar auch der vermeintlich klügere und weitsichtigere Algorithmus, der arrangiert und gleich zu gleich gesellt, doch es sind individuelle Kategorien, die dabei eine Rolle spielen. Und verlieben müssen sich die Paare dann schon noch selbst. Aber bleiben wir bei der nicht-digitalen Beziehungswelt. Was für Konzepte von Partnerschaft und Liebe sehen wir aktuell im Einwanderungsland Österreich?
Also eines der größten Probleme, finde ich, ist eher sozusagen die Frage der Keuschheit. Das ist schon also ein ernsthaftes Problem leider noch. Es gibt eher Milieus, die sich in der islamisch-arabischen Welt emanzipieren, aber dieses Konzept zu sagen, man hat keine sexuellen Beziehungen oder eigentlich keine richtigen Beziehungen oder vor der Ehe, also diese Moralisierung, da haben wir einen Backlash zurzeit, also normativ in vielen islamischen Ländern, obwohl es auch in allen sozusagen Freiräume gibt, wo sich die Individualisierten sich dort ganz anders bewegen. Das heißt, das haben wir übrigens eine lange Zeit in Spanien und Italien gehabt, dass wir eine konservative, normative Ordnung hatten und sich alle daran orientieren, vermeintlich. Aber unter der Oberfläche ist schon völlig andere Liebesbeziehungen gab. Also das hat sich mittlerweile normalisiert. Frage ist also einerseits, was die gesellschaftliche Normstruktur ist und das, was aber sozusagen Menschen damit ein Stück weit machen, das ist nicht unbedingt deckungsgleich, aber das führt zu massiven, vielen Konflikten und das erleben wir auch in vielen arabischen Ländern.
Diese Konflikte kennen wir und sie sorgen regelmäßig für Schlagzeilen. Denn der Umgang mit Sexualität ist eine heikle Sache, der schnell zu moralischen Urteilen oder auch zu Gewalt führen kann. Seien es meist muslimische Jugendliche, die in Schulen versuchen, ihre rigiden Moralkonzepte für alle als gültig durchzusetzen, oder junge Männer, die mit der gesellschaftlichen Offenheit in Sachen Sex nicht umgehen können und die ganz individuellen Grenzen von Frauen nicht akzeptieren, oder Mädchen, die noch vor der Pubertät Schleier tragen, weil sie sich nur so geschützt fühlen. Mit Liebe haben all diese gesellschaftlichen Konfliktpunkte nichts zu tun. Und doch zeigen sie einmal mehr die politische und auch die brisante Dimension intimer Beziehungen auf, werden hier doch auch Rollenbilder und Beziehungsmuster neu geschrieben, so gut wie ausschließlich zum Nachteil von Frauen. Meist junge Frauen sind es aktuell auch, die sagen, wir machen da nicht mehr mit, die sich Beziehungen mit Männern gänzlich verweigern, die Rolle als Ehefrau und Mutter kategorisch ablehnen, um gar nicht erst in das Netz finanzieller Abhängigkeiten zu geraten. In den USA sorgt da gerade die 4B-Bewegung für Schlagzeilen. Keine Dates, keine Beziehungen, kein Sex mit Männern, lautet die Devise. Ist diese Desexualisierung auch in Österreich ein Thema, Kenan Güngör?
In einer übersexualisierten Gesellschaft gibt es Menschen, die sagen, ich möchte das nicht zum Beispiel. Soziologisch ist das jetzt nicht eine sehr dominante und eher zunehmende Bewegung. Es gibt einfach diese Übersexualisierung, die es dann gibt und auch so eine sozusagen so ein Performance-Druck, den es gibt insgesamt. Man muss sich gut hinstellen, man muss sich inszenieren, man muss cool sein. Also einerseits haben wir diese Instagram-Ästhetisierung, wo eigentlich eine Welt vorgegaukelt wird, dass wir alle nur happy, schön und an den schönsten Restaurants was essen und trinken und so. Also eine Welt als Pose uns überlegen. Also eine Welt, unheimliche posende Welt haben, zugleich aber ein anderer Realismus dort zum Beispiel auch Eingang findet, wo Menschen eher in ihrer Fehlbarkeit und das auch sozusagen fast es smart ist zu sagen, wenn man eher souverän ist, dass man sagt, nein, ich habe auch meine Macken. Und man kann es jetzt zum Beispiel, heute kann man Macken viel offener ansprechen.
Philosophie der Liebe. Von Platons Kugelmenschen zu Hannah Arendts Weltflucht.
Teil 10. Eva Illusch und Liebe als Ware. Die aus Marokko stammende Soziologin Eva Illusch setzt sich in ihrem Werk intensiv mit der Liebe heute auseinander. Vor allem in ihrem Buch Warum Liebe wehtut, aus dem Jahr 2012, beleuchtet sie die komplexen Einflüsse sozialer Institutionen und des Kapitalismus auf die romantische Liebe. Sie malt dabei ein Bild von der Liebe, das durch moderne Institutionen wie Familie, Wirtschaft und Medien geformt wird. Liebe wird hier oft als Ware behandelt, die durch den Konsum und Austausch definiert ist. Diese moderne Liebe bringt oft Enttäuschungen und Konflikte mit sich, da Erwartungen und Sehnsüchte durch gesellschaftliche Normen und ökonomische Bedingungen geprägt werden. Eva Illusch erforscht auch, wie moderne Technologien und Dating-Apps das Liebesleben verändert haben und oft oberflächliche Bindungen fördern. Ihre Analysen zeichnen ein Bild von der Liebe, das sowohl von neuen Freiheiten als auch von neuen Herausforderungen geprägt ist. Es bleibt also kompliziert, der Beziehungsstatus, den wir zur Liebe selbst pflegen. Über den gesellschaftlichen Stellenwert von Sexualität möchte ich noch mehr wissen. Ich frage noch einmal nach bei Claudia Wille-Helbig. Die Paar- und Sexualtherapeutin hat in ihrer Praxis in Wien-Döbling schon viele Paare durch Krisen begleitet. Sexualität war dabei oft ein Thema. Hat die körperliche Liebe heute einen anderen Stellenwert? Wächst da eine Generation heran, die sagt, das mit dem Sex ist eigentlich nicht so wichtig?
Also aus der Zeit, im Vergleich zu der Zeit, wie ich groß geworden bin, also nach der sexuellen Revolution, total. Ich und viele, viele Menschen meines Alters haben das Gefühl, dass Sexualität damals sehr wichtig war, eben auch als, wahrscheinlich auch als gesellschaftlicher Punkt, sich als Frau zu behaupten, also geschützt und nicht Sexualität, nicht in Schwangerschaft, nicht eingebettet in kirchliches System. Ich habe vorher das Handy schon erwähnt. Das Handy mit dem Kontakt zu den ganzen Freunden oder sogenannten Freunden weltweit und zu den sozialen Medien ist dermaßen libidinös besetzt, also ist dermaßen ein Liebesobjekt. Ich bin nie alleine, ich brauche nicht unbedingt einen Partner. Singles fühlen sich dadurch weniger alleine, weil ich immer in Kontakt sein kann. Und irgendwie ist der sexuelle Druck nicht mehr so da. Also ich erlebe bei den 20-Jährigen, das sind die Mädelsrunden und das sind die Burschenrunden und alle haben ihre Handys, die sprechen sich nicht mal an. Und ob Sex, in Sexualität gehen sie eher, weil man das halt sollte, weil müssen tue ich es auch nicht, weil Porno, die Porno-Welt ist wunderbar und groß, die Chat-Welt ist wunderbar und groß, wozu sich diese ganze Mühe machen?
Hier driften also Liebe und Sinnlichkeit, Liebe und Sexualität auch in digitalen Zeiten noch ein Stück weit auseinander. Besser gesagt, die Beziehungsformen differenzieren sich weiter aus. Das hätten sich die 68er nicht vorstellen können, dass die sexuelle Befreiung in der Keuschheit gipfelt, zumindest punktuell.
In der Zeit danach der sexuellen Revolution absolut. Aber da war Sexualität auch ein Statement, auch ein politisches Statement. Das ist es heute überhaupt nicht mehr. Wenn jemand nackert über den Stephansplatz läuft oder für freie Liebe kämpft, ja.
Ob das eine gute Nachricht für die Liebe ist? Einerseits natürlich ja, weil in den vergangenen Jahren viele Tabus gebrochen und viele Einschränkungen gesprengt worden sind. Und eine Entpolitisierung von Sexualität befreit sie natürlich auch von einer Last. Andererseits ist es eine beängstigende Beobachtung, dass Sinnlichkeit abgezogen wird von menschlichen Gegenübern, wir mit technischen Geräten intime Beziehungen führen. Ob hinter dieser Entwicklung ein Trick der Evolution steckt? Oder spielt da der Wimpernschlag unserer Lebensspanne sowieso keine Rolle? Ich möchte noch besser verstehen, was diese zunehmende Trennung von Sexualität und Fortpflanzung biochemisch für Folgen haben könnte. Ich frage noch einmal nach beim Mediziner Johannes Huber. Der Gynäkologe hat uns die biochemische Basis der Liebe mitgegeben, hat erläutert, warum Liebe immer einem Mechanismus folgt, den die Evolution entwickelt hat, um die Erhaltung der Art sicherzustellen. Wir sitzen einander in Johannes Hubers Praxis in der Prinz-Eugen-Straße gegenüber an einem glänzend polierten Biedermeier-Tisch. Was machen unsere kürzeren Beziehungen oder die Trennung von Sexualität und Fortpflanzung langfristig mit dem jahrtausendealten hormonellen Mechanismen?
Biochemisch und hormonell ist es der gleiche Mechanismus. Nur wenn natürlich die Langfristigkeit reduziert wird, nicht, dann wird das Oxytocin entweder immer wieder neu aktiviert bei neuen Partnern oder es versiegt überhaupt. Und das führt zu der berühmten Dokumentation, die jetzt in Frankreich erschienen ist, Jugend ohne Sex. Nicht Jugend ohne Gott, sondern Jugend ohne Sex. In der Studie steht drinnen, dass die Jugend aus Gründen, die natürlich nicht angeführt werden, die Liebe an der Sexualität und die Liebe an der Beziehung vor allem verloren haben. Man macht kurzfristigen Sex, aber die langfristige Beziehung, die fällt unter den Tisch.
Das ist eine schräge Vorstellung, dass wir durch das Konzept der Lebensabschnittspartner die Wirkmacht des zentralen Bindungshormons Oxytocin durcheinander bringen könnten. Dass das zu einer Welt führen könnte, in der Menschen gar keine Beziehungen mehr führen, Fortpflanzung ganz getrennt von Sexualität organisieren, wenn überhaupt. Dieses Oxytocin, so hat Huber uns erklärt, hat die Evolution eingesetzt, um Menschen aneinander zu binden, bis der Nachwuchs überlebensfähig ist. Was wir verlieren, wenn dieser Mechanismus ausfällt, wohl mehr als nur die Freuden des Sexuellen. Was mich tröstet an dieser Zukunft ohne Sex, scheint, dass diese neue Enthaltsamkeit von jungen Menschen, die sie praktizieren, offenbar nicht als negativ gesehen wird. Und dass künftig all jene, die weiterhin Sexualität und romantische Liebe wollen, auch frei sein werden, das zu tun. Davon gehe ich zumindest aus. Aber wie erklärt sich der Evolutionsmediziner Johannes Huber diese Entwicklung?
Naja, das führt uns in eine sehr interessante Perspektive hinein, wo sich also die Anthropologen, aber nicht nur die Anthropologen, den Kopf zerbrechen und überlegen, ob es möglicherweise so ist, dass das menschliche Gehirn sich weiterentwickelt zunächst und obwohl das momentan heute nicht so den Anschein hat, doch die Pädophilie abnimmt, die Kriegsfreudigkeit. Schaut momentan nicht so aus, aber wenn man es über die letzten Jahrhunderte beobachtet, scheint der Mensch doch friedlicher geworden zu sein und das auch als hohes Gut anzustreben. Und mit dieser Friedlebigkeit geht aber eine andere Eigenschaft verloren, nämlich die Reproduktionsfreudigkeit. Das ist eine Hypothese, die momentan diskutiert wird. Dafür spricht auch die Tatsache, dass die Spermaqualität, obwohl unterschiedlich beurteilt, doch eher immer weniger wird. Die Männer sind da auch nicht mehr das, was sie früher mal waren. Auch die Frage der Sterilitätsbehandlung nimmt zu, weil die Natur auch hier offensichtlich also etwas zurückfährt. Also möglicherweise ist es so, dass der Homo sapiens vielleicht auch durch die Überbevölkerung die Reproduktion jetzt etwas in den Hintergrund drängt, um die Arterhaltung auf eine andere Weise sicherzustellen. Aber das sind natürlich noch Hypothesen.
Also das ist das sind eigentlich drei sehr steile Hypothesen. Auch wenn sie alle etwas für sich haben. Die erste Hypothese besagt, dass sich unser Gehirn weiterentwickelt hat und die Evolution darauf reagiert. Es ist in Zeiten der Reproduktionsmedizin ja nicht zwingend erforderlich, den Geschlechtsakt körperlich zu vollziehen, um ein Kind zu zeugen. Fortpflanzung mit dem Intellekt zu regeln und nicht mit dem Instinkt. Die Gefahren dieser Entwicklung kennen wir aus dystopischen Romanen wie Margaret Atwoods Der Report der Magd. Hier lauern genetische Selektion, Eugenik und Biodesign. Hier stoßen die Möglichkeiten der Medizin auf ungelöste ethische Fragen. Die zweite Hypothese ist soziologisch spannend. Wird die Menschheit als Zivilisation tendenziell friedlicher, so sinkt offenbar die Eroberungslust und damit die Reproduktionsfreudigkeit, stellt Johannes Huber hier in den Raum. Ob das schlechte Nachrichten sind für die Liebe? Nicht unbedingt. Diese These würde das Aufbrechen von Rollenbildern stützen und den steigenden Bedarf an Reproduktionsmedizin. Definitiv eine These, der es nachzugehen lohnt. Die dritte Hypothese überrascht mich am meisten. Dass die Evolution, die stets die Erhaltung der Art im Auge hat, hier bei der Gattung Mensch zu einer Art Kurskorrektur ansetzen könnte. Dass das Zeugen möglichst vieler Nachkommen auf einer in die Überbevölkerung steuernden Erde nicht mehr das sinnvollste Mittel sein könnte, um das Überleben der Art nachhaltig zu sichern. Steuert die Evolution hier nach? Korrigiert eine Entwicklung, die aus dem Ruder zu laufen droht? Eine von der Evolution verordnete Kein-Kind-Politik sozusagen? Ich hätte nicht gedacht, dass uns das Nachdenken über die romantische Liebe in solche Denkareale führen würde. Die zweite Hypothese von einer friedlicher werdenden Welt, in der Sexualität weniger Bedeutung bekommt, würde ich gerne etwas weiterdenken. Sie scheint mir für unser Thema am lohnendsten zu sein, aus soziologischer Sicht. Ich frage noch einmal nach bei Kenan Güngör. Teilt der Soziologe die Thesen des Mediziners Johannes Huber?
Wir sind ja eine zunehmende, eigentlich in Anführungsstrichen feminisierte Gesellschaft. Also wo diese typische Männlichkeit von sozusagen jederzeit souverän, stark, potent und der Mann, der sich wehren kann, kämpfen kann und sich als Held sozusagen. Herfried Münkler hat den Begriff geprägt, die postheroische Gesellschaft. Und diese Tendenz nimmt zu, wir haben eine Gott sei Dank, und das hat viele unheimlich große Zivilisierungsschübe erlebt, dass wir zum Beispiel die Gewalt in der Gesellschaft abgenommen hat, bei uns hier, dass wir vergleichsweise deutliche Fortschritte in der Gleichstellung machen, dass Männer eben nicht permanent sozusagen der starke Überpotente sein müssen, sondern auch selber sagen können, ich bin auch verletzbar. Das ist alles neu, also dass man es öffentlich so sagen kann.
Also ein Teil in mir möchte hier heftig widersprechen. Krieg in Europa, Femizide in Österreich, häusliche Gewalt, ein Aufflammen konservativer Rollenbilder. Doch wenn man den hier zitierten Statistiken glaubt, gehen die nüchternen Zahlen an Gewalt zurück. Unsere Sensibilität dafür ist wohl gestiegen und damit die mediale Präsenz von Gewalt. Womöglich ist hier die Perspektive einer Generation zu kurz. Und vor allem, ich würde es gerade in diesen Wochen nur allzu gerne glauben, dass sich die Menschheit in eine friedlichere Zukunft entwickelt. An Herfried Münkler und die postheroische Gesellschaft hätte ich in Zusammenhang mit der Liebe nicht gedacht. In Münklers Analyse der postheroischen Gesellschaft beschreibt der deutsche Historiker den Übergang von einer Gesellschaft, in der Heldentum und Opferbereitschaft zentrale Werte waren, hin zu einer modernen Gesellschaft, in der solche Ideale an Bedeutung verloren haben. Argumentiert, dass in postheroischen Gesellschaften der Held nicht mehr durch seine Kampfkraft, sondern durch seine Bereitschaft zum Selbstopfer definiert wird. Wie verändert das die Liebe von morgen, Kenan Güngör?
Zwei Richtungen. Einerseits sind es dann Beziehungen, die egalitärer werden. Also wir haben schon einen großen Trend, Gott sei Dank, wo die Beziehungen immer mehr und mehr horizontaler werden. Zugleich aber gibt es auch die Sehnsucht, und das beobachte ich ganz stark, sozusagen nach dem Gegenteiligen. Das sozusagen, ich suche schon, er ist nett, aber ich suche den Bad Boy für mich zum Beispiel. Also das ist so, man sucht auch den anderen. Und ich glaube, weil wir auch da wieder beide Sehnsüchte haben. Wir möchten Vertrautheit, verstanden werden, aber zugleich möchten wir auch, dass irgendwie das Erotische, eben die Frau, die dann nur ein Sexsymbol ist und der Mann, der sozusagen von mir so ein archetypischer, muskulöser Held zum Beispiel ist. Das haben wir ein bisschen auch, das haben wir sehr stark in die Filmwelt hinein imaginiert.
Das Aufbrechen von tradierten Rollenbildern ist keine einfache Sache. Es irritiert, verunsichert, verwirrt die Geschlechter, auch in intimen Beziehungen. Auch die Paartherapeutin Claudia Wille-Helbig hat uns davon berichtet, vom Wunsch ihrer weiblichen Klientinnen nach dem Arschloch, das aber bitte schon den Geschirrspüler ausräumt und das unaufgefordert.
Interessant ist, dass wir immer gewaltarmer werden, aber die Filme, mittlerweile mit Superman und also diese ganzen Marvel-Filme, nur noch auf muskulöse und irgendwie auf unheimlich toll aussehende Frauen haben, die da eigentlich mit übersinnlichen Kräften permanent die Welt herumkehren. Das heißt, unser Wunsch nach Kampf, also diese postheroische Gesellschaft, hat das mittlerweile so zivilisiert, dass es in dieses Bedürfnis nach Heldentum und so weiter in die Welt sozusagen des Imaginären hindeponiert hat. Und in der Lebenswelt selber spielt das kaum eine Rolle.
Wir delegieren das Heroische also an den Film, lagern es wie das große Drama aus an eine fiktive Welt, um es selbst nicht leben zu müssen. Das ist unterm Strich weniger gewaltsam. Im besten Fall ist es ein verabschiedendes Verarbeiten von überwundenen Strukturen. Im schlechtesten Fall versuchen wir, uns selbst auszutricksen und erleben einen gewaltigen Backlash an übersteigertem Männlichkeitsheroismus. Was bedeutet all das für die Liebe von morgen? Wenn Sexualität an Bedeutung verliert, die Welt dafür friedlicher wird? Vielleicht ist das gar kein Verlust für die Liebe, sondern ganz im Gegenteil, ihre Rettung. Dann würde die Zukunft in einer Liebe münden, die befreit ist von moralischen Verurteilungen, die ja meist über Sexualität erfolgt. Eine Liebe, die befreit ist vom Fortpflanzungsdruck, weil neue Familienstrukturen jenseits romantischer Partnerschaften entstanden sind. Damit würde Liebe ein Stück weit aus der Sphäre des Politischen herausgehoben, weil Rahmenbedingungen für eine sozial abgesicherte Existenz nicht mehr zwangsläufig an Zweierbeziehungen geknüpft wären. Die Liebe wäre dann wie in der Antike jene seelische Tätigkeit der Zugewandtheit zwischen Menschen, die nichts im Blick hat als die Zärtlichkeit. Wir brauchen eine radikale Zärtlichkeit. Das fordert die deutsche Schriftstellerin Seyda Kurt in ihrem gleichnamigen Buch. Eine Zärtlichkeit, die sich nicht versteckt vor der Welt in der Liebe, sondern eine radikale Zärtlichkeit, die all jene verstaubten Ketten aufsprengt, die Liebe in einem Netz hält aus Konsumrausch, Optimierungswahn und patriarchalen Strukturen. Was ich mir für die Zukunft der Liebe wünsche, lasst uns einander lieben. Und lasst uns radikal zärtlich sein. Unsere Gedankenreise zur Zukunft der Liebe ist hiermit an der letzten Etappe angekommen. Und uns bleibt nur noch eins: Zurückblicken auf die Stationen, die wir bereist haben. Und Ordnung bringen in dieses manchmal meandernde Denkabenteuer. Genau das tun wir in der nächsten und letzten Folge dieser Staffel. Ich habe den Journalisten und Essayisten Thomas Seifert eingeladen, mit mir über die Liebe zu sprechen, den vielen Facetten der Liebe von morgen nachzuspüren. Ich wechsle dabei die Rolle. Thomas Seifert wird mir Fragen stellen und ich ihm antworten. Gemeinsam werden wir damit die Quintessenz dessen herausarbeiten, wie wir künftig lieben werden. Ich freue mich, wenn ihr mich wieder beim Nachdenken begleitet.
Futurum Exactum, die Denkwerkstatt im Taschenformat.
Futurum Exactum findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Jeden Donnerstag mit einer neuen Folge. Ihr wollt keinen Teil dieses Nachdenkabenteuers verpassen? Dann abonniert uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder folgt uns unter Wiener Denkwerkstatt auf Instagram, Facebook oder LinkedIn, um über unsere gemeinsamen Redaktionssitzungen, Live-Podcasts und andere spannende Veranstaltungen informiert zu bleiben. Ihr habt Ideen für die Wiener Denkwerkstatt? Schreibt uns gerne unter redaktion@wienerdenkwerkstatt.at. Futurum Exactum ist ein Podcast der Wiener Denkwerkstatt und Happy House Media.